Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Und dazu begrüßt sie heute herzlich Daniela Wiesler. Sie treffen sich in Horden, sie feiern, sie trinken, sie machen Party ohne jede Rücksicht auf Corona, auf die Älteren, auf die Welt an sich. Diese Bilder von jungen Menschen sehen wir derzeit oft in den Medien oder auch live auf manchen Straßen und Plätzen der städtischen Partyzonen. Menschen, die nach Monaten der Einschränkung keine Lust mehr haben, zu Hause zu sitzen, die ihr junges Leben leben wollen. Und zwar jetzt. Was sagen diese Momentaufnahmen aus über die Haltung von jungen Leuten gegenüber der Pandemie? Ist das Leben mit Corona schon eine Gewohnheit geworden, die nicht mehr ernst genommen wird? Ist der gesellschaftliche Konsens, Ältere und Risikogruppen zu schützen, schon Geschichte? Und gleichzeitig erleben wir viele Jugendliche und junge Erwachsene, die mit Rücksicht und Bedacht darauf reagieren, dass der Sturm und Drang ihrer Jugendzeit gerade ausgebremst und eingefroren wird. Das Auslandsjahr, die Ausbildung, der Auszug von zu Hause, die erste Liebesbeziehung, jahrelang geplante Aufführungen oder Sportprojekte, alles auf Eis, auf unbestimmte Zeit verschoben oder teilweise für immer als Chance verpasst. Wäre das nicht eigentlich ein erklärbarer Grund, ungeduldig zu werden? Wir wollen in dieser Sendung beleuchten, was macht diese Corona-Situation mit den jungen Menschen? Warum reagieren sie so, wie sie reagieren? Und wie ist Politik, ist Gesellschaft gefordert, damit umzugehen? Ich bin jung und lebe mein Leben. Ist Corona nur ein Problem der Älteren? Das ist unser Thema heute in der Lebenszeit. Und dazu begrüße ich zugeschaltet aus München die Diplompsychologin und Soziologin Dr. Nora Gaub, Leiterin der Fachgruppe Lebenslagen und Lebensführung Jugendlicher am DJI, dem Deutschen Jugendinstitut in München. Guten Morgen, Frau Gaub. Jetzt haben wir Sie gehört. Guten Morgen.
Guten Morgen nochmal.
Und hier bei mir im Studio sitzt Margot Wieseler, mit E, nicht verwandt oder verschwägert. Sie ist 19 Jahre und Studentin aus Berlin. Du hast mir das Du angeboten. Guten Morgen, Margot.
Guten Morgen.
Und wie immer in der Lebenszeit möchten wir mit Ihnen diskutieren, meine Damen und Herren, Ihre Meinung hören. Welche Haltung beobachten Sie bei Jugendlichen in diesen Zeiten? Ist das für Sie persönlich nachvollziehbar? Und welche Konsequenz ziehen Sie daraus? Und an unsere jungen Hörerinnen und Hörer, was treibt Sie gerade um? Was wünschen oder fordern Sie für sich und Ihre Generation? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal, 00800 4464 4464. Oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Am besten mit Ihrer Telefonnummer, damit wir Sie auch zurückrufen können. Und falls Ihnen das lieber ist, bleiben Sie natürlich auch anonym. Frau Gaub, aus Ihren Erfahrungen am Deutschen Jugendinstitut, wir reden immer von den Jugendlichen, aber welche unterschiedlichen Fraktionen gibt es da eigentlich?
Wenn wir von den Jugendlichen sprechen, sind wir begrifflich schon eigentlich auf dem richtigen Weg. Häufig wird pauschal von der Jugend gesprochen, als ob die Jugend eine homogene, in sich ähnliche und beschreibbare Gruppe junger Menschen wäre. In den Sozialwissenschaften sprechen wir deshalb inzwischen sehr viel eher von den Jugenden oder wir reden davon, dass wir einen diversitätsorientierten Blick auf junge Menschen haben. Das heißt, wir müssen uns anschauen, in welchen Lebenslagen, in welchen Lebenssituationen junge Menschen groß werden. Es macht einen wesentlichen Unterschied beispielsweise, ob junge Menschen mit einer Behinderung aufwachsen oder ohne, ob sie in der Stadt oder auf dem Land leben, ob sie aus einer Familie stammen mit Wurzeln in einem anderen Land oder mit Wurzeln in Deutschland, ob sie eine bestimmte Schulform besuchen, ob sie eine hetero- oder nicht heterosexuelle Orientierung haben, etc. Das heißt, die Lebenslagen und die Lebenssituation von Jugendlichen sind sehr, sehr unterschiedlich bei uns in der Gesellschaft.
Wie groß ist denn die Gruppe derer, die sagen, ich will jetzt leben, mir ist es jetzt auch egal, sollen sich die Risikogruppen schützen, ich will nicht mehr verzichten? Ist das eine große Fraktion oder eher klein?
Letztendlich kann ich Ihnen keine klare Antwort auf diese Frage geben. Wir haben bisher relativ wenige belastbare Daten aus Befragungen von jungen Menschen zur Corona-Situation ganz konkret. Was wir aber wissen aus allgemeinen Jugendstudien, sowohl bei uns aus dem Deutschen Jugendinstitut als auch aus anderen Studien wie der Shell-Studie, dass prosoziale, gemeinschaftsorientierte Werte bei jungen Menschen ausgesprochen wichtig sind und wir sehen keine Hinweise darauf, dass Jugendliche und junge Erwachsene zunehmend egoistische Motive sozusagen vorne anstellen.
Margot, wie erlebst du das in deinem Bekanntenkreis oder auch unterwegs in Köln oder der Partystadt Berlin, wo du jetzt zum Studium hingezogen bist? Wie nimmst du da eine Ungeduld oder Corona-Schutzmüdigkeit wahr? Ist da das Feiern sehr ausgeprägt?
Also In meinem direkten Umfeld, also in der Blase, in der ich lebe, habe ich das Gefühl, dass die meisten sich immer noch relativ streng daran halten. Man trifft sich jetzt natürlich wieder mit Freunden zu Hause oder auch in der Öffentlichkeit, aber in meinem engen Freundeskreis gibt es niemanden, der jetzt auf riesige Partys gehen würde und ich würde mich auch nicht mit denen treffen, weil ich das Risiko für mich selber auch nicht eingehen möchte. Natürlich habe ich auch Bilder gesehen von vielen Leuten, die draußen waren, die Partyboote in Berlin. Das fällt mir schon auf, aber irgendwie ist es für mich immer schwer einzuordnen, weil ich das in meinem direkten Umfeld eben gar nicht sehe.
Das heißt, wie verhältst du dich?
Also mittlerweile treffe ich mich mit Freunden, so vielleicht 5, 6, 7, aber das jetzt auch nicht besonders häufig. Natürlich versuche ich, Freundschaften zu pflegen, gerade weil ich jetzt lange Zeit im Ausland war, aber das halte ich alles in einem so kleinen Rahmen, dass ich das von mir und von meiner Familie vertreten kann.
Mit Abstand dann und Mundschutz oder mit Umarmungen?
Wenn ich mich mit so 5, 6 Freundinnen treffe, dann mit Abstand, ohne Umarmung, aber ohne Mundschutz.
Warum verhältst du dich so? Aus Rücksicht auf die Gesellschaft, auf die Älteren oder warum?
Ich glaube, es gibt mehrere Gründe. Das fängt schon allein damit an, dass ich selber auch gerne kein Covid-19 hätte, weil auch für junge Menschen kann das eine sehr doofe Krankheit sein. Aber dann auch Schutz vor meiner Familie. Meine Eltern arbeiten beide, mein Bruder geht in die Schule. Ich möchte nicht, dass der das an Freunde weitergibt, nur weil ich mir das irgendwo eingefangen habe. Und auch ja, ein Bewusstsein, dass die ganze Gesellschaft davor geschützt werden muss und dass ich eine Verantwortung trage.
Das heißt, so ein bisschen die Haltung ist schön, ist anders, aber das ist der Preis, der einfach gezahlt werden muss in dieser Situation und für unsere Gesellschaft, richtig?
Ja, klar, definitiv.
Meine Kollegin Eva Maria Götz war mit dem Mikrofon am Schlachthof in Wiesbaden unterwegs, einem der Treffpunkte auch in diesen Zeiten. Und sie hat die dort nebeneinander sitzenden Jugendlichen mal gefragt, wie sie jetzt nach einem halben Jahr Corona in Deutschland die Situation empfinden.
Es nervt halt und ich fühle mich halt auch schon eingeschränkt. Also ich meine, man sieht ja, ich treffe mich trotzdem mit Freunden, aber ich passe halt schon ein bisschen auf. Feiern gehen ist ja eh nicht momentan, aber mit Freunden treffen sollte auf jeden Fall noch gehen, meiner Meinung nach. Ist ja auch wichtig für die Gesundheit.
Also es gibt schon Feiern in Clubs mit nur 50 Personen oder so. Also es macht ja also auch fast keinen Sinn, aber man darf das tun, ja.
Also solange das halt so in Maßen ist, so dass man halt nicht so über 10 Leute ist, so ist ja die Regel zur Zeit, geht das ja eigentlich, da kann man ja noch feiern, sage ich mal, dann geht es eigentlich noch. Also so beschränkt ist man dadurch jetzt nicht unbedingt, das geht noch.
Die Polizei nervt mich, dass sie jetzt immer herkommen. Also davor war es halt nicht so, da konnte man einfach chillen und man konnte mehr Spaß haben, ohne das Gefühl zu haben, dass man beobachtet wird.
Ich bin gelassener, als ich im März und April war. Einfach, weil es auch nicht mehr ums Nicht-Anstecken geht, sondern es ging ja einfach nur darum, das alles zu verlangsamen und das haben wir jetzt relativ gut geschafft.
Chillen unter Polizeibeobachtung, es sind schon besondere Situationen jetzt gerade. Frau Gaub, was hören Sie da raus aus der Umfrage?
In den Schilderungen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen findet man sehr schön wieder, was auch zum Beispiel eine der vorhandenen Studien zeigt, die junge Menschen in der, in Anführungsstrichen, Hochzeit der Pandemie befragt haben, die JUKO-Studie. Da haben wir gesehen, dass die Einschränkungen im Sozialleben das ist, was den Jugendlichen am allermeisten aufgestoßen ist, was sie eingeschränkt hat, was sie belastet hat. Wenn wir uns anschauen, dass das Zusammensein mit Freunden, mit Gleichaltrigen ein ganz, ganz wesentlicher Kern und ein Charakteristikum der Jugendphase ist, dann waren diese gesellschaftlichen Regelungen im Umgang mit der Pandemie Regelungen, die junge Menschen in ganz besonderer Weise getroffen haben. Mhm. Man konnte und sollte sich im Privaten nicht treffen. Auch jugendtypische Orte waren geschlossen, sei es das Freibad, das Kino, Angebote der Jugendarbeit wie die Jugendzentren, die Jugendtreffs, die Jugendclubs. All das war geschlossen. All das sind Orte, wo sich junge Menschen mit Gleichaltrigen, mit Freundinnen und Freunden treffen. Und das haben wir sehr deutlich gesehen, dass das eine Belastung für junge Menschen dargestellt hat. Und das ist ja in den O-Tönen gerade auch deutlich geworden. Es ist den jungen Leuten nach wie vor wichtig, sich mit ihren Freundinnen und Freunden zu treffen, aber jetzt eben unter besonderen Bedingungen.
Dazu passt, was Marie uns geschrieben hat. Sie schreibt, ich bin 21, Risikopatient und ich treffe mich oft mit meinen Freunden, denn ich habe aufgehört, mein Leben von meiner Krankheit bestimmen zu lassen. Das, was mich als Person erst lebendig macht, sind nämlich meine Freunde und die Dinge, die ich mit ihnen zusammen erlebe. Also dahinter hört man so diesen Drang der Angst und dem lähmenden Stillstand so ein bisschen entkommen zu wollen und sozusagen der Krankheit mutig die Stirn bieten zu wollen. Beobachten Sie das öfter, dass sich die Angst einfach durchbrochen werden will, durch das Rausgehen auch?
Ich würde weniger davon ausgehen, dass Angst ein wesentliches Motiv darstellt, sondern dass es wirklich der genuine Wunsch junger Menschen ist, rauszugehen, sich zu treffen. Aus einer Jugendforschungs- oder einer jugendtheoretischen Sicht gehört das Zusammensein und das Rausgehen ganz wesentlich zum Jungsein dazu. Und das ist auch notwendig. Wenn wir uns anschauen, was wir von jungen Leuten erwarten, wenn wir davon reden, sie sollen erwachsen werden. Was heißt das? Es heißt, sich zunehmend von der Ebene der Erwachsenen zu lösen. Es heißt, zunehmend autonom unterwegs zu sein, selber Entscheidungen für das eigene Leben zu treffen. Sich von den Eltern abzulösen, Verantwortung auch für den eigenen Lebensentwurf zu übernehmen. Und all das sind Dinge, die Jugendliche typischerweise nicht zu Hause am Schreibtisch alleine für sich tun, sondern dafür braucht es als Spiegel, als Kontext, als soziales Umfeld ganz wesentlich die Gleichaltrigen. Und insofern ist es aus meiner Position tatsächlich auch eine Notwendigkeit, dass sich junge Leute untereinander sehen und treffen.
Das heißt, die Bedeutung für junge Menschen, was Freunde treffen, Peer Groups, sagt man auch treffen, betrifft, ist für ihre Entwicklung wichtig und ist ganz anders als im Vergleich dazu, wenn wir Älteren, sage ich mal, uns zum Pärchenabend im Restaurant treffen, richtig?
Auf der einen Seite haben wir in jedem Alter das Bedürfnis nach sozialen Kontakten, auch nach sozialer Eingebundenheit. Es gibt aber Aspekte, die eben tatsächlich für das Jugendalter spezifisch sind. Nehmen wir alle Fragen von Körperlichkeit, von Intimität, von Partnerschaft, auch von Sexualität. Das sind Dinge, die zum Erwachsenwerden, zum Großwerden genuin dazugehören. Und wenn wir uns anschauen, dass die Pandemie und die damit verbundenen gesellschaftlichen Regelungen und Einschränkungen jetzt nicht erst seit ein paar Wochen gelten, sondern seit ein paar Monaten und wir wissen alle nicht, wie lange noch, dann müssen wir schauen, wie dieses Jugendlichsein tatsächlich unter den Pandemiebedingungen trotzdem möglich sein kann.
Das heißt, es geht darum, tatsächlich diese Begegnungen zu ermöglichen, aber in einem Rahmen, der mit den Schutzmaßnahmen irgendwie vereinbar ist. Darüber reden wir gleich noch, wie das funktionieren kann. Ich würde gerne Margot noch mal fragen, was bedeuten Freunde für dich, Margot? Und wie war das in der Zeit, wo du sie nicht treffen konntest?
Ja, also meine Freunde sind mir natürlich total wichtig. Und es ist ja auch wichtig, dass man diese Freundschaften dann aufrechterhält, selbst wenn man sie nicht sehen kann. Als ich dann alleine zu Hause saß und meine Freunde nicht sehen konnte, war es ein bisschen ein komisches Gefühl, weil viele von denen eine Straße weiter wohnen. Und das heißt, ich hatte sozusagen wir waren uns physisch sehr nah, aber wir konnten uns eben nicht sehen. Und das war schon traurig, aber gleichzeitig hatte man dann doch eben immer die Hoffnung, dass es dann ja in ein paar Wochen oder zumindest in einem Monat wieder vorbei ist. Und ich glaube, das ist auch das Einzige, was einen da so durchgetragen hat. Und auch wenn es ja jetzt immer noch viele Bereiche gibt, in denen mein Leben und das öffentliche Leben generell eingeschränkt sind, ist das auch etwas, wofür ich sehr dankbar bin.
Wie machst du das jetzt in Berlin, eine neue Stadt, Studentenleben? Wie lernst du da neue Leute kennen im Moment, virtuell?
Ja, also das ist erstmal eine sehr interessante Frage. Hätte ich auch gerne eine Antwort drauf. Also ich bin erstmal in eine WG gezogen. Ich habe eine Mitbewohnerin, die sehr nett ist. Ich habe dann aber auch bei der Wahl meiner Stadt zum Studieren einfach darauf geachtet, wo ich schon Leute kenne. Eigentlich sollte man sowohl das Fach als auch den Ort natürlich nicht von solchen Faktoren abhängig machen. Aber mir war das dann wichtig, dass ich nicht irgendwo sitze, wo ich halt keine Freunde habe, niemanden kenne. Und deshalb habe ich mir auch Berlin ausgesucht, weil ich da eben schon einen kleinen Freundeskreis zumindest habe.
Am Telefon ist jetzt Chiara aus der Nähe von Mainz, 18 Jahre alt. Guten Morgen, Chiara.
Hallo, guten Morgen.
Du bist mit deinen Freundinnen in Kontakt mit Corona gekommen. Wie kam das? Ihr seid gereist.
Genau, also wir hatten schon lange vor unserem schriftlichen Abi einen Roadtrip geplant Und den wollten wir eben nach unseren ganzen Prüfungen machen. Und dann war das so, wir wussten nicht ganz wohin. Und der eine konnte die Sprache, deswegen sind wir nach Kroatien gefahren. Und
da gab es noch keine Risikowarnung?
Nee, da gab es eben noch gar keine Reisewarnung, Risikowarnung, gar nichts. Jedoch stiegen da auch die Fallzahlen und meinen Eltern und mir war das schon so ein bisschen ein Dorn im Auge, dass wir für uns gesagt haben, ja, es ist uns ein bisschen zu risikoreich, sodass ich dann beschlossen habe, früher davon abzureisen.
Aber wie war das dann vor Ort? Ich nehme an, ihr seid nicht ins Hinterland gefahren, sondern eher an die Küste, um auch das Abi zu feiern, wie man das hier nun mal macht in dem Alter.
Wir waren erst oben in Rijeka und dann sind wir runtergefahren nach Novaja. Und da waren wir dann tatsächlich auch 4 Nächte, wo 3 Nächte davon immer Party gemacht wurde. Jedoch bin ich nicht mitgegangen, außer an einem Abend, um halt zu schauen, wie das ist, wie viele Menschen sind da, kann ich da überhaupt am nächsten Abend nochmal hingehen und wirklich mit in die Clubs gehen. Und habe dann für mich entschieden, nee, das ist mir zu unsicher, ich kann nicht sagen, wie viele es am nächsten Abend werden, an einem anderen Ort, und bin dann immer zu Hause geblieben. Und dann nach Novaja bin ich zurückgeflogen, aber die anderen sind noch weiter nach Zagreb gefahren in die Hauptstadt.
Das war bestimmt nicht leicht, kann ich mir vorstellen, wenn du da bist mit deinen Freundinnen und die anderen feiern und du sitzt im Hotelzimmer und hörst dir dann an, wie es war, oder? Das Respekt dafür.
Ja, also ich glaube, das war erstmal also der Schritt dahin, für mich selber zu entscheiden, ja, ich mache das so, und es dann auch den anderen mitzuteilen, war nicht leicht, aber dann, das haben sie ja dann auch akzeptiert und konnten es irgendwo nachvollziehen. Und abends, als ich dann da saß, habe ich halt mir einfach Zeit für meine Freunde zu Hause genommen, für meinen Freund, der hat mich da immer gut unterstützt. Und ja, dann als sie wiederkamen, hörte ich mir gerne ihre Geschichten an. Ich wollte ja auch wissen, was da am Abend passiert ist, was sie erlebt haben. Und letzten Endes dann, was sie nochmal erzählt haben, wie viele Leute da waren, meinten sie selber auch, ja, es wäre wahrscheinlich echt nicht gut gewesen, wenn ich da mitgekommen wäre, wenn ich mir da so viel Sorgen mache.
Die Freundinnen sind getestet worden auf Corona dann oder haben sich testen lassen. Was war das Ergebnis?
Die eine hat sich testen lassen wegen ihrem Vater freiwillig. Die anderen wollten das erst gar nicht. Und als die dann positiv war, haben sich die anderen auch testen lassen und waren dann überraschungsweise auch alle positiv.
Das heißt, sie hatten keine Symptome?
Nee, hatten sie nicht.
Was denkst du, war die Haltung der drei? Warum sind sie trotz der Situation feiern gegangen? Du hast dir Sorgen gemacht, sie sind feiern gegangen. Was war ihre Motivation? War das so, ach egal, das ist jetzt once in a lifetime und wir wollen das jetzt? Oder kannst du das nachvollziehen?
Also ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, weil das sind Freundinnen von mir, die sehr gerne am Wochenende rausgehen, und durch Corona ging das gar nicht. Und auch nach der Abi-Zeit hier in Freiburg ging das überhaupt nicht, also alles war zu. Und also ich kann es wirklich gut verstehen, dass sie sich dann denken, so jetzt Leute, wir sind jetzt hier, jetzt machen wir auch Party. Und aber ich glaube nicht, dass sie so von Anfang an gesagt haben, wir wollen jetzt jeden Club unsicher machen, sondern dass sich das einfach so irgendwie ergeben hat. Weißt du, am Anfang heißt es, ja, wir gehen nur in die Stadt, wir schauen, da sieht man vielleicht irgendwie eine coole Bar, wo man reingehen will, und dann steigert man sich da so rein, obwohl man vielleicht am Anfang gar nicht so wild drauf war.
Wie ist euer Verhältnis jetzt, Chiara?
Eigentlich, ich weiß nicht, ein bisschen schwierig, also nicht schwierig von wegen die Freundschaft ist kaputt, sondern eher, ja, ich weiß nicht, weil ich für mich gesagt habe, ich will früher gehen und nicht sozusagen gut davon gekommen bin hinsichtlich Corona, und die das jetzt alle haben, kann ich nicht sagen, ob die jetzt irgendwie böse auf mich sind oder irgendwie, ich weiß es nicht genau, aber eigentlich sind wir eigentlich noch gut befreundet.
Aber es fühlt sich ein bisschen komisch an jetzt.
Schon ein bisschen, aber ich denke, das geht wieder mit der Zeit.
Frau Gaub, spaltet die Haltung zum Umgang mit Corona Jugendliche ganz genauso, wie es mit unserer ganzen Gesellschaft ja eigentlich derzeit ist?
Das Wort der Spaltung ist ein großer Begriff. Was die Corona-Pandemie sicherlich bewirkt hat, ist, dass die Frage nach dem Generationenverhältnis, in dem Fall der Jüngeren gegenüber den Älteren, neu und anders gestellt wird. Und da gibt es ganz unterschiedliche Aspekte, um mit dem Positiven anzufangen. Es gab gerade in den Zeiten der starken Einschränkungen auch sehr deutliche Formen von intergenerationaler Solidarität. Es gab Kinder und Jugendliche, die für ihre Eltern die Technik organisiert haben, die ihren Eltern Video- und Audio-Nachrichten geschickt haben. Es gab junge Leute, die für die Nachbarschaft eingekauft haben. Es gab junge Leute, die bei den Tafeln ausgeholfen haben, etc. Das heißt, es gab sehr viel positive Dinge, die junge Menschen auch für die Älteren gemacht haben. Es gibt aber eben auch die andere Seite, die in meiner Wahrnehmung leider etwas zu polemisierend formuliert wird, nämlich, dass die Jüngeren sozusagen die Rolle der Gefährdenden hätten und die Älteren die Rolle der Gefährdeten, also dass die Jungen in Anführungsstrichen auf Kosten der Alten leben und dieses gegeneinander ausspielen, dieses Gegenüberstellen wir gegen die, halte ich für ausgesprochen schwierig, weil es nicht hilfreich ist, nicht nützlich ist, weil es Gegensätze eher betont, als zu einem gemeinsamen Umgang mit den Notwendigkeiten dieser Pandemie zu führen.
Deswegen machen wir auch die Sendung, um da heute mal genauer hinzuschauen. Chiara, herzlichen Dank an dich fürs Erzählen und alles Gute dir weiter.
Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss. Ich bin jung und lebe mein Leben. Ist Corona nur ein Problem der Älteren? Darüber reden wir nach den Nachrichten weiter. Wir sind gespannt auf Ihre Erfahrungen und Beobachtungen. Erzählen Sie uns unter 00800 44 64 4464 oder mailen Sie an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gerne auch anonym, wenn Sie das lieber möchten. Es geht weiter mit der Lebenszeit. Heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon. Ich nehme mal meine Maske ab. Und dem Thema, ich bin jung und lebe mein Leben. Ist Corona nur ein Problem der Älteren?
Weil hierzulande niemand mehr ausgehen darf und alle Clubs geschlossen wurden, suchen die Betreiber neue Wege. Sie streamen Live-Musik übers Internet.
Na? Seid ihr schon zu Hause?
Zu Hause, zu Hause, zu Hause. Ich hab keine Ahnung, wo ihr seid, aber wir sind zu Hause. Fat Tony, ich bin im Gebäude so wie eine Couch. Sie sagen, da draußen ist Weltuntergang. Ich bleib zu Hause. Wir sind zu Hause, geh nicht auf Tour. Ist verboten, 2 Meter Abstand. Schmeiße Scheine auf den Pizzaboten. Dieser Virus kriegt mich nicht, eher seh ich nie wieder das Licht. Ich geh auch nie wieder in ein EDK, solange es Lieferando gibt. Ich sitz noch rum, habe nichts zu tun, vielleicht nicht sicher ein nice Buch. Und denn ein Instrument, das so wie ich mich kenn, werde ich nichts dergleichen tun. Mir fällt die Decke auf den Kopf her, aua, ich glaub ich müsste mal wieder raus. Ich hab ein Tinder-Match, doch bin die Prinzen jetzt, bei mir ist Küssen nicht erlaubt. Manche Menschen denken, dass hier alles Cola biert. Ich habe kein Klopapier. Manche Menschen denken, der Virus sei nicht zu stoppen. Aber ich glaube an Christian Drosten. Wir sind zu Hause. Wir sind zu Hause. Wir sind zu Hause. Wir sind zu Hause.
Zu Hause bleiben, über Wochen, über Monate, was für ältere Menschen zumindest in kleinen Teilen genossen oder gestaltet werden kann, mit Arbeiten, Aufräumen, Lesen, Online-Kursen, mit den Kleinkindern spielen und Ähnlichem, wird von Jugendlichen und jungen Erwachsenen oft als lähmender Stillstand wahrgenommen. Sie reagieren darauf unterschiedlich, wir haben das im ersten Teil der Sendung schon gehört. Manche drängt es nach draußen zum Feiern, zum Treffen von Freunden, einige auch ohne Schutz, mit der Bierflasche in der Hand, dafür ohne Maske und Abstand. Weitaus mehr andere Jugendliche, deren Pläne ebenso durchkreuzt wurden, die teilweise noch immer nicht in Ausbildungsplätze oder Universitäten können und vielleicht ihren kompletten Lebensplan neu überdenken müssen, halten sich noch immer an die Vorgaben. Aber sie fragen dennoch vielleicht auch, hat die Gesellschaft uns, die Generation der Jungen, vergessen beim Versuch, die Verbreitung von Covid-19 einzudämmen? Und wie soll es jetzt weitergehen? Über all das wollen wir diskutieren mit der Studentin Margot Wieseler, mit der Psychologin und Soziologin am DJI, Dr. Nora Gaub, und mit Ihnen, meine Damen und Herren. Wie nehmen Sie die jungen Menschen derzeit wahr? Oder wie fühlen Sie sich, wenn Sie selbst ein junger Mensch sind? Wie handeln Sie? Und was hätten Sie für Ideen und kennen Sie vielleicht auch an Konzepten, wie dem Drang der Jugend, ihr Leben zu leben, entsprochen werden kann und gleichzeitig der Corona-Schutz nicht über Bord geworfen wird? Erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen, von Ihren Ideen und Beobachtungen ganz einfach unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schicken Sie uns eine schnelle E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Wenn Sie möchten, bleiben Sie natürlich auch anonym. Zu Hause bleiben, das ist für die Archäologiestudentin Julia aus Düren ein besonderes Thema, denn sie ist jetzt tatsächlich schon ganze 6 Monate komplett und ausschließlich zu Hause. Guten Morgen, Julia.
Guten Morgen.
Warum hast du seit März jetzt überhaupt nicht das Haus verlassen, außer mal zum Arzt zu gehen?
Also nur mit Ausnahmen, ja. Ich bin in der Risikogruppe und meine Mutter eben auch. Und für mich war das eben von Anfang an der Fall, dass ich mich nicht mehr wirklich nach draußen bewegt habe und eben auch meine Kontakte extrem eingeschränkt habe.
Das bedeutet, Risikogruppe, du hattest eine besondere Belastung jetzt in der Zeit.
Ja, ich habe ausgerechnet in der Zeit auch noch eine Therapie angefangen. Das heißt, mein Immunsystem lag komplett flach.
Cortisontherapie, ne?
Ja, genau.
Und dein Immunsystem lag flach und das hat bedeutet, dass es für dich sehr fatale Folgen gehabt hätte, wenn du dich angesteckt hättest, richtig?
Ja, es gilt eben für jeden Virus. Also egal, womit ich mich angesteckt hätte, das ist in der Phase extrem blöd für mich. Deshalb, ja.
Wow, 6 Monate ist eine lange Zeit zu Hause. Bei deinen Eltern lebst du noch, richtig?
Ja, genau.
Wie war das für dich? Was hast du die ganze Zeit gemacht?
Es ist natürlich extrem komisch. Also ich hatte in den letzten Monaten noch genug auch mit Uni zu tun. Ich glaube, das wird jetzt auch erstmal wieder extrem seltsam, wenn ich frei habe und wirklich Zeit habe. Ich habe meine beste Freundin in den letzten Monaten nur einmal wirklich live gesehen. Es ist natürlich eine Ausnahmesituation. Aber man hält sich natürlich auch auf dem Laufenden über Videochat und man trifft sich dann eben regelmäßig online.
Das heißt, du bist so ein bisschen vorm Computer festgeklebt eigentlich.
Ja, auf jeden Fall.
Und bewegst dich nicht so viel gerade.
Nein.
Uni online, das heißt, worunter manche leiden, dass sie nicht in die Uni können, war für dich jetzt quasi ein Glück.
Ja, auf jeden Fall. Also natürlich ist es nicht das Gleiche, wie Uni vor Ort zu haben, aber ich bin froh, dass ich eben an allem teilnehmen konnte und alles irgendwo von zu Hause aus machen konnte.
Aber neue Leute kennenlernen an der Uni war jetzt dann auch nicht möglich, ne?
Absolut nicht. Also man vermisst natürlich auch den Smalltalk zwischen den Stunden mit den Freunden, die man schon gefunden hat. Aber neue Leute kennenlernen in den letzten 6 Monaten überhaupt nicht, weder privat noch in der Uni.
Wenn du Bekannte und Freunde siehst, die rausgehen und nicht so aufpassen, macht dich das dann aus deiner Situation heraus eher wütend oder hast du da Verständnis?
Ich habe natürlich Verständnis. Also jeder geht damit unterschiedlich um und das ist auch normal und ich glaube, das ist auch gut so, weil es gibt vielleicht auch einfach Personen, denen das mehr fehlt als anderen. Es ist natürlich schade, wenn man Leute sieht, die sich absolut gar nicht mehr an die Richtlinien halten und eben unvorsichtig werden und einfach auch das Unverständnis. Also wenn man rausgeht und im Supermarkt sieht, dass Leute jetzt schon keine Masken mehr tragen oder das nicht einsehen, ihre Masken anzuziehen, klar kriege ich dann auch so ein bisschen Zweifel. Aber insgesamt bin ich froh, dass sich alle noch daran halten und soweit verstehe ich auf jeden Fall, wenn man sich wieder mit Freunden trifft und auch wieder rausgehen möchte.
Dieses nicht Maske tragen wollen, beziehst du das jetzt nur auf die jungen Menschen oder auch auf andere Generationen?
Auf jeden Fall auch auf andere Generationen. Also mir ist es bisher jetzt nicht so oft, dadurch, dass ich natürlich auch nicht oft draußen war, nicht so oft aufgefallen bei älteren Leuten, aber es ist natürlich so, dass es Beispiele aus allen Generationen gibt. Also ich kriege auch in meinem Bekanntenkreis aus den verschiedensten Generationen die verschiedensten Geschichten darüber, dass sich Leute leider nicht mehr an die Regeln halten. Mhm. Ich glaube, das ist nicht nur ein Problem der Jugend.
Gab es in diesem halben Jahr, in dem du das Haus gar nicht verlassen hast, auch Phasen, in denen es schwer zu ertragen war oder in denen du verzweifelt warst? Das ist ja schon eine sehr besondere.
Natürlich. Ja, natürlich gibt es Phasen, in denen mir das schwerer fiel als in anderen, aber man hat dann doch genug zu tun und im Zweifelsfall ruft man eine Freundin an und setzt sich Nachmittag auf eine Couch. Also man kriegt es irgendwie hin.
Wie geht's jetzt weiter?
Also ich hoffe für mich, dass ich, wenn ich meine Therapie fertig habe, also ich gehöre dann immer noch zur Risikogruppe, aber dass ich mich auf jeden Fall auch mit den engsten Freunden öfter wieder treffen kann. Ich vermisse natürlich auch sowas wie Konzerte oder Kino. Das wird erstmal nicht drin sein, aber ich bin optimistisch, dass wir das nicht mehr so lange durchhalten müssen.
Da drücke ich die Daumen. Vielen Dank, Julia, dass du erzählt hast.
Dankeschön.
Danke.
Tschüss.
Tschüss. Frau Gaub, wird das manchmal vergessen bei der Betrachtung der Jugend heute, dass es auch nicht wenige Menschen gibt, die selbst Risikogruppen angehören und eines recht großen Teils ihrer ja zeitlich doch begrenzten Zeit der Jugend, der Selbstfindung, der Sorglosigkeit, wir haben schon drüber gesprochen, beraubt werden durch die Situation, so wie sie nun mal ist. Eine Zeit mit vielen ersten Malen, die so auch vielleicht nicht wiederkommen.
Ich glaube, die Frage nach den ersten Malen, die trifft sehr viel von dem, was junge Leute beschäftigt und was ihnen wichtig ist. Denken wir an die Schulabschlussfeier, die gibt es nur einmal im Leben. Und wenn sie ausfällt oder wenn sie online stattfindet, dann gibt es keine Möglichkeit, sich später im Erwachsenenalter daran zu erinnern und zu sagen, meine Güte, mit den und den Klamotten habe ich mit den und den Leuten auf diesem Fest getanzt und auf dem Heimweg gab es einen Platzregen. Es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die jetzt ausfallen und nicht mehr nachgeholt werden können. Die große Fahrt direkt nach dem Abi mit Freundinnen und Freunden, das Auslandsjahr, das freiwillige soziale Jahr, was ausfällt. Manches davon kann man sich ja später auch nochmal nachholen. Aber das, woran wir auch als Erwachsene immer wieder denken, wenn wir an unsere Jugendzeit denken, das erste Mal Hand in Hand mit der Freundin oder dem Freund nachts unterwegs zu sein und all diese Beispiele, das ist was, was jungen Menschen, die jetzt in der Corona-Pandemie diese Einschränkung erleben, möglicherweise tatsächlich ein Leben lang in Erinnerung bleiben wird.
Margot, wie war das bei dir? Du warst zu Beginn der Pandemie zum Freiwilligendienst für Aktion Sühnezeichen in Amerika, in Chicago. Was hast du da gemacht?
Also ich habe in einem Holocaust-Museum im Norden von Chicago gearbeitet und ich habe mich da hauptsächlich um Schülergruppen gekümmert. Die kamen dann jeden Tag so zwischen 100 und 800 Schülerinnen und Schüler, die da ins Museum kamen.
Und dann musstest du von jetzt auf gleich abbrechen und weg von dort? Das Jahr war ja noch nicht zu Ende, als die Pandemie begann.
Nee, genau. Also wir haben zynischerweise genau 6 Monate, nachdem wir angekommen waren, erfahren, dass wir zurück nach Deutschland müssen. Und das war in dem Moment ziemlich hart, vor allen Dingen, weil zu dem Zeitpunkt die Fallzahlen in den USA auch noch vergleichsweise niedrig waren mit Deutschland. Wir haben uns da auch selber ein bisschen was vorgemacht. Wir wussten, dass es schlimmer werden würde. Aber es war natürlich ein totaler Schock, jetzt zurück zu müssen. Vor allen Dingen, weil wir uns halt relativ sicher waren, dass es kein Zurück gibt und dass wir diese Zeit auch nicht wiederkriegen werden.
Und es war dann Lockdown, war schon in Chicago, richtig?
Genau, also ich bin dann noch eine Woche da geblieben, nachdem unsere Aufforderung zur Rückkehr kam, weil mein Rückflug eben erst dann ging. Und ich habe dann auch noch 4 Tage von einem absoluten Lockdown mitbekommen, wie wir den ja in Deutschland nicht hatten. Im Sinne von, du darfst die Wohnung nur noch zum Einkaufen für Arztbesuche und kurze Spaziergänge verlassen. Und das war dann für mich natürlich echt hart, wie für jeden anderen Menschen, jeder Altersgruppe auch. Und war aber auch so ein Zeichen, dass es doch gut ist, zurück nach Deutschland zu kommen.
Und dann bist du zurückgekommen. Dann war hier auch alles zu. Das war bestimmt nicht leicht, dort raus katapultiert zu werden und dann hier wieder zurückzukommen vorzeitig und da aber auch gar nicht richtig ankommen zu können, richtig?
Genau. Ich hatte gerade das Gefühl, dass ich da jetzt richtig ankomme und das Wetter wurde besser und ich hatte mich jetzt sehr auf den Sommer gefreut. Als ich dann wieder hier war, war es ein bisschen komisch, weil es war ja keine normale Rückkehr. Für mich waren die Anpassungsprobleme tatsächlich gar nicht so groß, weil ich dann ja zu Hause saß. Ich habe noch viel im Homeoffice für mein Museum in den USA weitergearbeitet und dementsprechend habe ich so ein bisschen zwischen den Welten gelebt. Also teilweise auch noch in einer anderen Zeitzone. Und habe dann praktisch die ganze Zeit zu Hause gesessen, bin joggen gegangen und das war dann mein Leben. Diese richtigen Anpassungsschwierigkeiten kamen dann erst, als ich mich wieder mit Menschen treffen konnte und dann gesehen habe, was ich jetzt eigentlich verpasst habe.
Du hast gerade schon gesagt, das kommt nicht wieder. Hast du den Eindruck, dass dir deine Jugend ein bisschen verdorben ist?
Ja, man kann schon sagen, dass zumindest dieses Jahr oder jetzt anderthalb Jahre weg sind. Gerade dieses Jahr war etwas, worauf ich, ja, das war ein Ziel jahrelang und das war etwas, worauf ich mich dann sehr lange gefreut habe. Und dass jetzt gerade die letzten 6 Monate davon, die zweite Hälfte, vor allen Dingen die Sommerhälfte wegfallen, ist einfach echt traurig und ich werde es nie wiederbekommen. Stattdessen durfte ich jetzt 6 Monate mehr oder weniger zu Hause sitzen. Ich habe gerade, als es angefangen hat und ich zurück musste, oft gesagt, warum konnte das nicht passieren, als ich in der 7. Klasse war? Es wäre so egal gewesen. Oder wenigstens, als ich schon im Studium war, warum musste es dieses Jahr sein? Aber damit kommt man auch nicht weiter.
Und jetzt auch noch ganz kurz, du hast dich in Berlin eingeschrieben für Politikwissenschaften. Wie sieht die geplante Zukunft aus? Weißt du es schon?
Nee, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Mir hat aber meine Zeit beim Museum und tatsächlich auch die Zeit im Homeoffice da noch weitergeholfen, weil ich dann teilweise Aufgaben übernehmen durfte, die ich jetzt, wäre ich da gewesen, gar nicht hätte machen dürfen. Also ich durfte zum Beispiel Workshops organisieren, viel über Sachen in Deutschland informieren. Das hat mir viel Spaß gemacht.
Am Telefon wartet schon Tom Wohlfahrt aus Leipzig. Guten Morgen, Herr Wohlfahrt.
Guten Morgen, hallo.
Was ist Ihr Beitrag zur Sendung?
Also ich habe mich gemeldet. Ich höre die Sendung jetzt schon seit einer halben Stunde, seitdem sie läuft. Ich bin selber auch Student. Ich studiere in Leipzig Medizin, komme jetzt ins 7. Semester. Und ich muss sagen, ich habe natürlich auch die ganzen persönlichen und sozialen Auswirkungen gespürt, fand das aber gar nicht mal so als die größte Beeinträchtigung. Ich mache mir vor allem jetzt Sorgen und habe mir auch in den vergangenen Monaten viel Sorgen gemacht um mein Studium und um darum, wie es damit weitergeht. Gerade wir, also auch meine ganzen Kommilitonen, reden sehr viel darüber, wie die Lage nun ist und auch wie es einfach mit unserer Lehre weitergeht. Wir haben einen Studiengang, der eigentlich von Praxis und von viel Erfahrung lebt.
Sie sind Medizinstudent, ne?
Richtig? Ganz genau so ist es, ja. Und wir stehen jetzt an dem Punkt, wo halt wirklich viele ihr Studium zu Ende bringen und sagen, wir haben jetzt über ein Jahr dann irgendwann vielleicht auch keine Patienten mehr gesehen. Und ich habe wirklich Angst davor, weil wir letztendlich ja auch die nächste Generation sind, die in einer Pandemie oder in so einer Situation, wie sie jetzt ist. Und ich meine, die Chance ist da, dass sowas immer wieder auftreten kann. Wir sind die dann an der Stelle stehen und helfen müssen und reagieren müssen und sind aber jetzt wirklich an einem Punkt, an dem wir gar nichts wirklich lernen können. Also wir sitzen zu Hause vor einem Computer und lassen uns dort irgendwas erzählen und ich hab einfach wirklich Angst davor, wie das noch weitergehen soll.
Was wäre Ihr Wunsch oder Ihre Vorstellung, wie man das lösen könnte in der jetzigen Situation?
Also mein Wunsch wäre, dass gerade Kurse oder Veranstaltungen, die wirklich extrem wichtig sind, also Patienten untersuchen. Also ich kann ja jetzt leider nur für mich sprechen, weil ich nur in dem Studiengang vertraut bin und mit den Gegebenheiten da vertraut bin. Ich würde mir einfach wünschen, eine gute Mischung zu finden. Das ist auch geplant, soweit ich weiß, aber wir sind trotzdem an dem Punkt bei uns an der Uni, wo gesagt wird, die Institute können selbst entscheiden, ob die Veranstaltungen digital laufen oder vor Ort. Und ich meine, wir haben Unterricht in sehr kleinen Gruppen, zu viert, zu fünft. Und ich würde mir einfach wünschen, dass es möglich wäre, dieses Studium fortzuführen und trotzdem die Erfahrungen zu sammeln, die wir auch normalerweise sammeln dürften.
Haben Sie den Eindruck, das ist eine These, die jetzt öfter auch schon in den Medien gefallen ist oder auch in der Wissenschaft gefallen ist, dass die bei den Konzepten der Bundesregierung und auch unserer ganzen Gesellschaft, dass da diese junge Erwachsenenjugend Phase, dass sie vergessen worden sind, was das angeht, dass das der Organisation an den Universitäten und so, dass es da noch nicht so richtig ein Konzept gibt?
Ich hab nicht das Gefühl, vergessen worden zu sein. So ist es nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass man natürlich wirklich in Deutschland sehr, sehr schlecht darauf vorbereitet war. Also die Digitalisierung unserer Universitäten lässt wirklich zu wünschen übrig. Es ist teilweise echt ein Trauerspiel, wie lange es gedauert hat, um da Dinge ins Rollen zu bringen und überhaupt umzusetzen, dass wir zu Hause überhaupt weiter studieren können. Also das lief wirklich sehr, sehr schleppend, gerade am Anfang. Und das hätte man hätte deutlich besser darauf vorbereitet sein können. Ich meine, andere europäische Länder machen uns das gut vor. Da war das bei Weitem kein Problem. Die haben einfach auf einen Knopf gedrückt und konnten das von heute auf morgen umschalten. Das sehe ich eher als das größere Problem.
Vielen Dank, Herr Wohlfahrt. Frau Gaub, ich gebe das mal weiter an Sie, denn es ist ja ein total wichtiger Hinweis. Es geht ja bei Ich bin jung und lebe mein Leben tatsächlich nicht nur darum zu feiern und rauszugehen, Freunde zu treffen, sondern auch um Weichenstellungen für das ganze Leben, auch um weitreichende Dinge, die jahrelang vorbereitet wurden und die jetzt nicht möglich sind, wie jetzt Tom Wohlfahrt erzählt in seinem Medizinstudium. Können Sie das auch so bestätigen?
Ein ganzes Stück weit ja. Das Thema Lernen, Schule, Ausbildung, Studium ist eines der ganz wichtigen in der Jugendphase. Und die Sorge, dass Bildungspläne, angedachte Stationen, der nächste Schritt ins Stocken geraten oder sich als unmöglich erweisen, diese Sorge ist ausgesprochen nachvollziehbar. Das ist auch in dem O-Ton jetzt gerade deutlich geworden. Ich denke, man muss den Institutionen, den Bildungseinrichtungen zugutehalten, dass es für uns alle ein Stück weit unerwartet war, diese Pandemie, und auch das erste Mal in dieser bundesweiten oder weltumspannenden Ausprägung. Es gab eine ganze Reihe von Aktivitäten, um ein in Anführungsstrichen verlorenes Jahr zu verhindern. Man hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass in den Schulen das Durchfallen ausgesetzt wird, dass an den Hochschulen Prüfungsnoten nicht gezählt haben, um tatsächlich diese Auswirkungen im Bildungs- und damit auch im Lebensverlauf so weit wie möglich abzupuffern. Wie gut das letztendlich gelungen sein wird, können wir, glaube ich, in 2, 3, 4, 5 Jahren sowohl sozialwissenschaftlich einschätzen, als auch dann sozusagen aus der Perspektive der Einzelnen, dass man sagt, das war im Nachhinein ein komisches Jahr, aber im Großen und Ganzen waren die Folgen weniger dramatisch, als ich mir damals Sorgen gemacht habe. Oder auch tatsächlich im Nachhinein zu sagen, das war ein Jahr, das hat alles über den Haufen geworfen. Ich wollte eigentlich eine Ausbildung machen, aber mein Ausbildungsbetrieb war in Kurzarbeit. Die haben niemanden eingestellt und deswegen musste ich was ganz anderes machen. Ich glaube, dass die Auswirkungen jetzt bezogen auf Schule, Ausbildung, Studium und Lernen ganz, ganz unterschiedlich sein werden, je nachdem, in welcher Bildungssituation die jungen Leute jetzt auch gerade sind. Es macht einen wesentlichen Unterschied, ob ich im Corona-Jahr in einem Abschlussjahr war, wo der Quali anstand, der mittlere Schulabschluss oder das Abi, oder ob ich in einer mittleren Klassenstufe war und mir dachte, naja, der Schulabschluss ist noch 1, 2, 3, 4 Jahre hin. Mich betrifft es gerade nicht ganz so dramatisch.
Das passt jetzt gerade wunderbar. Vielen Dank, Herr Wohlfahrt, nach Leipzig. Und wir gehen direkt zu Alison Bankert, 18, Abiturientin aus Köln. Guten Morgen, Alison.
Guten Morgen.
Du hast dein Abi, nehme ich an, wenn du Abiturientin bist, in Corona-Zeiten gemacht. Wie war das?
Seltsam auf jeden Fall. So auch. Andererseits hat man ja nicht wirklich einen Vergleich. Also ich habe es nur einmal gemacht. Aber es war schon anders irgendwie.
Weil?
Also zum einen hatten wir nicht diesen richtigen Abschluss aus der Schule, den man so kennt. Es war irgendwann mal ein Freitag. Die letzte Stunde war so, das war gerade unser letzter Schultag. Und dann war halt auch vor allen Dingen nicht klar, ob wir überhaupt noch Abiturprüfungen machen. Und dann sind wir nochmal nach den Osterferien in die Schule gegangen, was ja auch so eine ganz absurde Situation war, mit irgendwie nur der einen Stufe da in einer riesigen leeren Schule, und haben dann diese Abiturprüfung geschrieben. Und ja, das war einfach echt alles, das heißt, ganz anders, als man sich das vorgestellt hätte.
Das heißt, ihr habt auch gar keine Abi-Feier oder so gemacht, ne?
Nee, wir hatten keinen Abi-Ball in dem Sinne. Wir hatten eine Zeugnisverleihung auf dem Sportplatz, mit halt, der recht groß ist, mit Abstand und Masken und alles drum und dran. Und es war aber trotzdem irgendwie eine schöne Stimmung. Und dann haben wir uns als Stufe selber noch organisiert, dass wir zusammen, also mit allen Leuten, die wollten, campen gegangen sind für einen Abend, was einfach sehr schön war dann auch.
Wie sieht es denn jetzt aus? Jetzt hast du es aber in der Tasche. Wo wärst du jetzt im Moment eigentlich, wenn nicht Corona wäre?
Ich wäre jetzt eigentlich in Indien für ein freiwilliges soziales Jahr in einer Community, wo Menschen mit und ohne Behinderung zusammenleben. Ich habe das jetzt auf nächstes Jahr verschoben und hoffe einfach ganz, ganz doll, dass das klappt. Und bin jetzt gerade noch in Köln ein bisschen widerwillig. aber arbeite dran, dass das auch sich bewegt, die Situation.
Und ausziehen ist jetzt gerade wahrscheinlich auch kein Thema.
Ja, also ich hoffe irgendwann schon. Also ich bin auf der Suche nach einem Praktikumsplatz, aber also zum einen momentan in so einer Krise auch was zu finden, ist einfach extrem schwierig, weil viele Büros auch natürlich einfach auch weniger arbeiten oder jetzt gearbeitet haben, und ohne Bachelorabschluss ist es generell auch schwierig, einen Praktikumsplatz zu finden. Und ja, und das sind so ein bisschen die Schwierigkeiten, mit denen man sich jetzt konfrontiert sieht.
Das heißt, die Pläne sind alle durcheinander gewirbelt. Fühlt sich das ein bisschen ausgebremst an für deinen Jahrgang?
Auf jeden Fall. Es ist so ein, glaube ich, ein recht breites Gefühl von Ausgebremstheit und auch Unsicherheit, aber gleichzeitig ist es vielleicht, also gibt es auch eine gewisse Anpassung, dass man jetzt auch einfach gezwungenermaßen lernen muss, sich Zeit zu nehmen auch. Und ja, das ist einfach, das ist jetzt so und man versucht irgendwie das Beste draus zu machen. Aber es ist natürlich schon einfach schwierig.
Das heißt, die alte Normalität ist weg. Haderst du mit der neuen sehr? Wie ist deine Haltung? Wie verhältst du dich?
Ich hader also vielleicht gerade ein bisschen mit meiner Situation, weil ich eigentlich immer war so, okay, nach dem Abi gehst du weg und machst nochmal ganz neue Sachen, und dass das gerade einfach nicht möglich ist. Also damit hader ich schon auch, und diese neue Normalität, also ist einfach, man lebt so ein bisschen mit der Hoffnung, dass irgendwann die Sachen auch wieder normal werden.
Wie wir alle auch. Ja. Genau. Alison Bankert, vielen Dank. Und wir, nächstes Jahr rufst du uns aus Indien an in der Sendung. Ich bin jung und lebe mein Leben. Ist Corona nur ein Problem der Älteren? Dieses Thema beschäftigt uns noch bis 11.30 Uhr hier in der Lebenszeit. Uns interessieren Ihre persönlichen Erlebnisse, Ihre Erfahrungen, Ihre Beobachtungen, auch Ihre Ideen. Wie lässt sich jung sein und Corona zusammenbringen? Erzählen Sie davon gerne auch anonym. 00800 4464 4464 oder per Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Willkommen auch zum dritten und letzten Teil der Lebenszeit, heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema Ich bin jung und lebe mein Leben. Ist Corona nur ein Problem der Älteren? Dazu können Sie uns noch ganz rasch anrufen unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder Sie können uns mailen an lebenszeit@deutschlandfunk.de, und das hat auch getan Ulrich, der uns gemailt hat: Es ist doch zu bedenken, ob wir Älteren, die wir durch die Befeuerung des Klimawandels ihnen bereits die Zukunft versaut haben und das nach wie vor tun, moralisch berechtigt sind, ihnen jetzt auch noch die Freuden der Jugend wie Reisen, Lieben und Feiern zu verbieten, um uns, die wir diese Möglichkeiten ausgelebt haben, zu schützen. Margret Bubenzer hat uns erzählt, sie möchte nicht, dass die jungen Menschen ausgebremst werden und in ihrer Entwicklung behindert werden, nur damit sie weiterleben kann. Und wir haben noch eine Zuschrift anonym. Ich bin mit 24 vielleicht nicht mehr in der Zielgruppe und habe großes Glück, dass ich trotz der Pandemie Studium und Arbeit mit wenigen Einschränkungen weiterführen kann. In meiner Blase haben jedoch viele ihren Studienjob verloren oder jetzt Schwierigkeiten, eine Ausbildung oder ein Studium aufzunehmen. Die Frustration über das Steckenbleiben und finanzielle Unsicherheit ist groß und die Niedergeschlagenheit bei jedem Treffen spürbar. Die Maßnahmen werden unterstützt und eingehalten. Es wird aber auch die Frage diskutiert, warum wir uns gegenüber den älteren Bevölkerungsgruppen sozial verhalten, obwohl wir bei Klima- und Umweltschutz von den Älteren alleingelassen werden. Und wir haben noch eine Zuschrift, auch anonym. Ich beobachte schon eine Wurstigkeit und Ignoranz gegenüber Älteren und Risikogruppen. Ich mache das Phänomen daran fest, dass die Jugendlichen von heute nicht Verzicht eingeübt haben. Genauso wie die meisten Familien diesen Sommer nicht auf Urlaub, nicht mal in Risikogebiete verzichten wollten. Nochmal eine Meinung in diese Richtung. Wir haben jetzt viel darüber geredet schon, dass das sozusagen intrinsisch in den Jugendlichen drin sein muss, auch dieser Wunsch nach Aufbruch, auch nach Rausgehen, nach Welt entdecken, nach sich ablösen, Rituale, die wichtig sind, Abschied von der Schulzeit und Kindheit zu zelebrieren. die Frage ist, wie ist es denn heute möglich, jung sein unter Corona-Bedingungen? Was muss unsere Gesellschaft eigentlich bereitstellen, um das Jungsein unter Corona-Bedingungen möglich zu machen? Und wie können wir den legitimen Bedarf von Jugendlichen mit Maßnahmen in Einklang bringen? Haben Sie da Ideen?
Frau Gauck? Es gibt eine ganze Reihe Ideen. Das Problem ist, dass es keine einfachen Lösungen gibt, weil die Situation für uns neu ist. Hilfreich ist, glaube ich, der Gedanke, dass auch wir als Gesellschaft dazu beitragen müssen, jugendlich sein unter Pandemiebedingungen möglich zu machen. Es ist keine eindeutige Zuweisung der Verantwortlichkeit an die jungen Leute, sondern wir als Gesellschaft müssen schauen, welche Räume, welche Zeiten, welche Orte wir zur Verfügung stellen. Und vielleicht gibt es einen Gedanken, der aus meiner Sicht in der Diskussion bisher wenig und kaum zu hören war, nämlich junge Menschen mit ihren Perspektiven selber zu hören und zu beteiligen. Das heißt, junge Menschen in ihrer Verantwortlichkeit ernst zu nehmen, sie zu fragen, wie sie die Situation zu erleben und mit ihnen gemeinsam zu überlegen, wie gute Kompromisse, wie gute Lösungen ausschauen können, egal ob es das Thema Feiern ist, ob es das Thema Schule ist, ob es das Thema insgesamt soziale Kontakte und gegenseitige Treffen ist. Es gibt eine gute Kultur der Beteiligung von jungen Menschen an ganz verschiedenen politischen und gesellschaftlichen Fragen. Und diese Beteiligungserfahrungen, die erscheinen mir wenig diskutiert in dieser Pandemie. Egal, ob man jetzt an die Jugendparlamente in den Kommunen denkt, ob man an die Jugendverbände denkt, die ja jungen Menschen eine Stimme geben und da Ideen von runden Tischen, von gemeinsamen Treffen, von Strategien, die ein Wir gegen die anderen sozusagen auflösen und stattdessen eine Frage stellen, die da heißt, wir alle gemeinsam wollen diese Covid-19-Pandemie bewältigen und wer kann was dazu beitragen? So eine Haltung wäre aus meiner Sicht hilfreich und findet bisher in meiner Wahrnehmung relativ wenig statt.
Margot, fühlst du dich gehört in deiner Generation stellvertretend?
Also ich habe schon das Gefühl, dass es manchmal ein bisschen wenig zum Thema ist. Ich verstehe aber auch warum, weil natürlich weiß ich, dass es jetzt zum Beispiel wirtschaftlich relativ wenig Auswirkungen hat, ob ich jetzt in meinem Uni-Hörsaal sitzen kann oder ob das online funktioniert. Das heißt, ich verstehe, woher das kommt, aber ich habe auch manchmal das Gefühl, dass eben immer nur gesagt wird, ja, die feiern da jetzt auf den Booten und das will ich gar nicht verteidigen. Ich sehe, dass das total idiotisch ist und wenn ich Freunde hätte, die sowas machen würden, dann würde ich diese Freundschaften auch nochmal überdenken. Aber ja, ich habe das Gefühl, dass es, wenn, geht es immer darum, dass alle Menschen auf soziale Kontakte verzichten müssen und es gibt eben wenig einen Fokus auf die Jugend oder eben nicht auf die Jugend, sondern auf Jugendliche und ihre verschiedenen Bedürfnisse. Und ich merke das auch gerade, weil, oder beziehungsweise ich finde, das ist vielleicht ein bisschen problematisch, weil soziale Bedürfnisse von Jugendlichen gerade eben noch mehr eingeschränkt sind. Es geht ja ganz viel darum, dass man eben auch neue Leute kennenlernt, seine Kreise erweitert, dabei Sachen über sich selber lernt, über die Welt, über andere Menschen. Und das ist einfach das, was gerade am stärksten eingeschränkt ist.
Marius Mocher aus Offenbach hat uns angerufen. Guten Morgen, Herr Mocher.
Mocker, hallo.
Mocker. Guten Morgen. Was hat Sie dazu bewogen, das Telefon zur Hand zu nehmen?
Also ich muss sagen, ich nehme wahr an vielen Punkten, dass auf die Jugendlichen mit ganz massiver polizeilicher Repression zugegangen wird. Gerade in Frankfurt und Offenbach erleben wir das, dass zum Beispiel im Güntersburgpark meinetwegen eine Hundertschaft oder zwei Hundertschaften bereitstehen und die Polizei mit den Autos mit hoher Geschwindigkeit mal in den Park reinfährt oder eben auch zu Pferd dadurch die Jugendlichen, die sich eben dort sammeln in kleineren Gruppen. Das sind keine 100-Personen-Gruppen. Da sitzen vielleicht 5 bis 10 Leute zusammen und trinken Bier. Da eben ganz massiv einschreitet mit Repression, auch mit Zivilpolizisten. Das ist etwas, was, denke ich, schon das Verhältnis der Jugend zum Staat in Zukunft weiter belasten wird und das sowieso schon eingespannte Verhältnis zur Polizei noch weiter belasten wird. Und ich würde mir wünschen, dass damit deutlich mehr Augenmaß agiert wird von Seiten der Vollstreckungsbehörden, von Seiten der Polizei, der Stadtpolizei, eben auch in Frankfurt, Offenbach, in Hessen. Und damit eben dafür gesorgt werden würde, dass ein bisschen mehr Ruhe einkehrt auch. Ja.
Das heißt, fehlt Ihnen auch so ein bisschen, wenn ich das raushöre, dass man sich mit den Jugendlichen und ihren Bedürfnissen erstmal beschäftigt, bevor man da agiert?
Ja, ganz genau. Also ich meine, das, was wir jetzt ja auch gerade gehört haben, dass da einfach verlorene Lebensereignisse da sind, was das Abitur angeht, also die Feiern danach etc., das wird ja einfach überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Und gerade haben wir auch hier gehört, den Studenten, der gesagt hat, ganz viele Leute verlieren ihre Jobs. Das war, glaube ich, eine Einsendung und haben eben auch Probleme. Und denen wird überhaupt kein Forum geboten aktuell. Man muss aber auch sagen, es findet eine gewisse Individualisierung bei den Leuten selber statt. Es gibt ja auch keine, sage ich mal, Protestbewegung. Es gab keine Demonstrationen von Studenten, dass eben höhere Hilfen gefordert werden oder eben auch von Jugendlichen, dass man eben sagt, wir brauchen auch eine Möglichkeit, unser Leben adäquat zu führen, unsere Jugend eben auch adäquat zu gestalten in den heutigen Zeiten.
Bleiben Sie nochmal in der Leitung bitte, Herr Mocker. Ich würde gerne weiter noch mit Ihnen gleich reden. Ich wollte nur noch mal kurz Frau Gaub fragen. Frau Gaub, wo sollen die Leute, jungen Leute denn eigentlich hin, wenn die ganzen Jugendtreffs geschlossen sind? Die meisten, nehme ich mal an, haben auch nicht unbedingt Geld, um abends immer in Restaurants zu gehen. Viele Sportvereine viele Sportmöglichkeiten können immer noch nicht in Anspruch genommen werden. Orchesterproben, zusammen musizieren, das ist ja vieles nicht möglich jetzt einfach. Das bedeutet, müssen auch wirklich Ihrer Meinung nach Räume im Sinne, also im tatsächlichen handfesten Sinne sozusagen, also Plätze dafür zur Verfügung gestellt werden, wo Menschen hin können, weil wenn, wie Sie sagen, Herr Mocker, die Leute da in den Park gehen, die Polizei kommt, wohin sollen sie denn?
Wir sollten dringend darüber nachdenken, wo junge Menschen sich tatsächlich treffen können und ihre jugendgemäßen Aktivitäten ausleben. Die Debatte um die Wiedereröffnung von Jugendorten, also die Jugendarbeit, die Sportangebote, die Freizeiteinrichtungen, die Musikfestivals, die Bars, die Kneipen, die Clubs, ist inzwischen schon wieder im Gange, aber vieles ist tatsächlich noch zu und junge Menschen brauchen diese Räume. Das Ausweichen in den öffentlichen Raum ist ein Stück weit notwendig und notgedrungen und wir könnten es uns gar nicht anders vorstellen und es ist gleichzeitig ja auch nichts Neues. Junge Menschen waren auch in den letzten Jahren immer im Sommer draußen. Es ist ein Bedürfnis von uns allen, aber eben auch von jungen Menschen. Und das Ausweichen in den öffentlichen Raum ist erwartbar gewesen. Es ist ein Stück weit auch ein Großstadtphänomen, wo der Platz insgesamt eng ist, wo Wohnungen eng sind, wo das Leben teuer ist. Und insofern finde ich, ist es schwer vorstellbar zu sagen, junge Menschen sollen ausschließlich gerade in der Sommerzeit zu Hause bleiben und sich nicht draußen treffen.
Es gibt ja auch Ideen, Festivals unter Corona-Bedingungen stattfinden zu lassen, mit Abstand, mit Maske teilweise. Es gibt Autokino-Konzerte, wo Menschen halt in ihrem geschützten Auto sitzen. Was hältst du davon, Margot, von diesen Überlegungen? Ist das attraktiv für dich?
Also ich finde die Ideen gut. Ich finde, das ist definitiv besser als gar nichts. Und irgendwie muss es ja auch weitergehen und es bringt nichts, sich die ganze Zeit nur zu beschweren. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch kein Vergleich dazu, was unsere Normalität wäre, beziehungsweise was wir uns wünschen würden. Und das heißt, es ist auch wichtig, nicht zu sagen, ja, man kann ja wieder alles machen. Und es fängt schon damit an, dass zum Beispiel so Autokonzerte halt für Leute, für Menschen, deren Familien vielleicht kein Auto haben, gar nicht zugänglich sind. Und deshalb finde ich das immer wichtig, da zu sehen, dass man dann doch wieder bestimmte Leute ausschließt. Und wenn man zum Beispiel auf Konzerte geht, in denen man dann zu viert zum Beispiel eine Lounge hat oder wo man dann ja auch wieder mehr Platz einnimmt, dann ist es tendenziell auch wieder teurer. Und ich finde es deshalb ja wichtig, das so zu sehen.
Mhm. Herr Mocker, was haben Sie so für Initiativen gesehen, wo Sie sagen, das wäre eine gute Alternative, statt die Jugendlichen mit Polizei auseinanderzutreiben?
Also es gab hier bei uns im Rhein-Main-Gebiet in Frankfurt ja noch den sogenannten Krawallen. Da kann man sich jetzt auch drüber streiten, ob das wirklich Krawalle waren am Opernplatz. Die Diskussion, dass eben für die Clubs, die ja auch große Probleme haben, Freiflächen mit bis zu 1000 Personen bereitgestellt werden, wo dann ein Betrieb stattfinden kann. Das finde ich erstmal eine ganz gute Idee und das sehe ich auch die Politik, sowohl kommunal auf Länderebene als auch auf Bundesebene, in der Pflicht, für sowas zu sorgen oder eben die Möglichkeiten zu schaffen und nicht die Polizei auf die Jugendlichen draufzuschicken. Wir haben sowieso in Deutschland schon zunehmend unter Jugendlichen kein sonderlich gutes Verhältnis mehr zur Polizei. Ganz besonders in den Großstädten. Und wenn man das jetzt noch draufsetzt, naja, das wird über kurz oder lang zu einem gewissen Sprengstoff führen. Und das wollen wir ja nicht unbedingt, würde ich mal sagen.
Vielen Dank, Herr Mocker, dass Sie angerufen haben. Wir gehen direkt weiter zu Katha in Köln. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Herr oder eine Dame ist.
Ich bin eine nicht-binäre Person.
Guten Morgen, Katha.
Guten Morgen.
Was ist die Haltung, die Sie mit reinbringen möchten in die Sendung?
Also für mich hat so sehr viel eine Rolle gespielt, dass ich mich irgendwie gefragt habe, was ist denn eigentlich zu Hause? Und das sehr stark mein Thema einfach war während der ganzen Pandemie. Und ich glaube, dass es halt extrem in unserem Alter halt passiert, dass wir umziehen und dass wir eigentlich versuchen, ein neues Zuhause zu finden und uns zu lösen von den Eltern oder ja, in andere Städte zu gehen, neue Freundeskreise aufzubauen. Und dann ist es so schwierig, irgendwie immer wieder das Gefühl zu haben von, ich darf nicht ankommen oder ich kann nicht ankommen oder ich muss wieder zurückgehen und ich weiß nicht, wo ich hingehöre oder ich fühle mich nicht verstanden. Und damit hatte ich so sehr viel zu tun, vor allem halt während der Corona-Pandemie, also jetzt während dieser Zeit. Mhm. Weil es halt so normal irgendwie scheint, dass wir alle ein Zuhause haben, aber ich glaube, so ein richtiges Zuhause, wo wir uns total wohlfühlen, das ist eigentlich vor allem bei jungen Menschen, die ja auch Probleme dann vielleicht mit den Eltern haben, gar nicht so gewöhnlich.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, Frau Gaub. Viele Menschen, die ja jetzt wieder zurückgezogen sind, auch nach Hause, die eigentlich schon draußen waren und die aber jetzt wieder zurückgezogen sind in der Corona-Zeit, das ist ja nicht immer Zuckerschlecken auch, ne, wenn die Familien dann aufeinander hocken.
Die Forschung zeigt, dass wenn wir uns dieses Phänomen des Zurückziehens zu den Eltern anschaut, das häufig ziemlich kompliziert ist, weil das Rollenverhältnis neu ausgehandelt werden muss. Die Kinder sind nicht mehr nur Kinder, sondern waren zwischenzeitlich schon selbstständig und haben selber autonom gewohnt und jetzt sind sie wieder quasi bei den Eltern eingezogen. Jetzt in der Corona-Zeit, wir haben keine bundesweiten Zahlen dazu, aber es gibt Schilderungen, Einzelfälle dazu, dass junge Menschen tatsächlich wieder zu den Eltern zurückgezogen sind. Und da kann es ganz unterschiedlich laufen. Es gibt sehr gute Beispiele, wo junge Menschen gern wieder zu Hause gewohnt haben, wo es eine neue Form von Nähe, von Solidarität, von Familiengefühl gab. Es gibt aber eben auch Familien, in denen das ausgesprochen schwierig ist, wo Konflikte auftauchen, wo sich Konflikte verstärken und wo dieses Zurück nach Hause ziehen tatsächlich eine Notlösung ist, weil zum Beispiel ein Auslandsjahr abgebrochen werden musste etc. Und gerade für diejenigen, wo es zu Hause schwierig ist, da fehlen die alternativen Orte. Also das, was wir vorher hatten. Nehmen wir Jugendliche, die häufig in ein Jugendzentrum gehen, weil sie dort Gleichgesinnte treffen, weil sie dort eben gerade nicht mit den Eltern unterwegs sind. Und wenn diese Orte für Jugendliche dann geschlossen sind und die Jugendlichen tatsächlich sehr viel Zeit zu Hause verbringen, dann kann man sich sehr gut vorstellen, wie viel Dampf im Kessel ist.
Katha, ich habe Sie auch so verstanden, dass es für Sie jetzt noch eine zusätzliche Schwierigkeit ist. Ich meine, in dieser Phase, in der Sie jetzt gerade sind, Sie sind wie alt?
Ich bin 20.
20. Ist es ja sowieso eine unsichere Phase, ne? Man weiß noch nicht so richtig, wo man jetzt hingehört. Man ist zu Hause raus, man muss woanders ankommen. Und das alles unter diesem, mit der Unterströmung Corona, wo wir alle nicht wissen, wie es morgen weitergeht, das ist für Sie dann noch eine große Erschwernis, richtig?
Genau, ja. Es gibt halt diese große Unsicherheit irgendwie, die sich auf alle Bereiche des Lebens so bezieht und ja, die halt so vorwiegend oder so stark präsent jetzt auch ist durch Corona noch mal mehr.
Wie gehen Sie damit um? Führt das dazu, dass Sie eher noch vorsichtiger sind beim Rausgehen und bei den Kontakten oder dass Sie sie sehr drängt, danach ein Stück Normalität auch wieder zu bekommen?
Gute Frage. Also ich glaube, was mir so aufgefallen ist, ist, dass ich mich mehr darum bemüht habe, dass ich so versuche, sorgsam mit mir umzugehen und mit meinen Freundinnen. Und ja, das ja zum Teil auch zu mehr Solidarität auf jeden Fall geführt hat. Und ich jetzt einfach stark so nach Strukturen suche, wie kann ich irgendwie meinen Alltag gestalten, dass ich immer wieder Zeiten habe, in denen ich gucke, wie es mir geht und in denen ich um mich kümmere und wie kann ich irgendwie mit meinen Freunden so Kontakt behalten, dass sich das irgendwie gut und ausgewogen anfühlt. Ja, aber da gehört halt auch irgendwie so, da gehören auch Zeiten dazu, wo ich mir einfach unsicher bin, wer sind denn jetzt eigentlich meine Freunde oder was wünsche ich mir denn jetzt von meinen Freunden oder dann kann ich sie nicht sehen und dann ist dieser persönliche Kontakt nicht da, weil sie zum Teil auch in ganz anderen Städten wohnen. Genau, und da einfach jetzt nach neuen Möglichkeiten zu suchen.
Alle Gewohnheiten sind jetzt ausgehebelt gerade, ne?
Genau, ja.
Alle Sicherheiten, ja, es ist eine schwierige Situation. Vielen Dank, Katha, dass Sie das mit uns geteilt haben. Ich habe noch Unterstützung für Sie, nämlich Alain aus Basel hat uns geschrieben, ich persönlich lebe nach Möglichkeit wieder so wie zuvor. Das hat in erster Linie damit zu tun, dass ich nicht wieder in Depression verfallen möchte, in die ich während des Lockdowns gefallen bin. 2 Kästen Bier täglich waren Standard, nachdem ich zuvor eigentlich nichts mehr getrunken habe. Isolation und das Fehlen von körperlicher Nähe sind für mich und viele meiner Bekannten zwischen 18 und 30 essentiell. Frau Gaub, das ist eine große Belastung, die gerade auf den jugendlichen Schultern liegt. In jeder Hinsicht, auch in psychischer Hinsicht und in Sicherheitshinsicht, richtig?
Unbedingt. Und die Schilderung des jungen Mannes spiegelt sehr gut auch Ergebnisse einer Studie des DIW wider, die, ich glaube, es war April oder Mai, Menschen unterschiedlichen Alters befragt haben, wie sie die sozialen Einschränkungen erleben und ob sie Einsamkeit erleben. Und was wir dort gesehen haben, war, dass der Anstieg des Gefühls von Einsamkeit bei jungen Menschen deutlich größer war als bei älteren Menschen. Insofern war das eine sehr typische Schilderung. Und die sozialen Einschränkungen sind von dem, was wir aus Studien wissen, bisher tatsächlich die massivste Folge, die junge Menschen in diesen Pandemiezeiten beschreiben.
Wir haben ziemlich viele Stimmen, die sich für die jungen Menschen einsetzen. Eine Zuschrift kommt von Frau Schöhl, oder sie hat angerufen, hat uns gesagt, sie möchte sich gern für Jüngere ins Zeug legen. Ihnen wurde gerade ein wichtiger Lebensabschnitt geklaut. Anonyme Zuschrift, sagt, ich bewundere unsere Tochter für ihre Duldsamkeit und Vorsicht im Umgang mit der aktuellen Situation und ich bin stolz darauf, dass sie sich wie viele in ihrer Altersklasse mit ihren 18 Jahren als verantwortlichen Teil dieser unserer Gesellschaft sieht und entsprechend handelt. Glauben Sie mir, wenn unsere Tochter könnte, dann würde sie gern anders und es sei ihr von Herzen gegönnt. Dazu ist Jugend da. Zum Träumen, Wünschen, Leben, Lernen und Blödsinn machen. Jetzt ist Erwachsensein dran, früher als sonst. Auch das ist ein Erfahrungswert und wir Ältere tun gut daran, genau das zu sehen und zu würdigen. Wir haben noch eine Zuschrift von Ulrike. Sie schreibt, ich bin 23 Jahre alt. Das letzte Mal, dass ich daher wirklich ausgegangen tanzen war, war im letzten Dezember. Da ich durch Corona momentan in Deutschland bin, sie studiert seit 2017 in Irland, schreibt sie auch, und ihr Freundeskreis sehr eingeschränkt ist. Ich finde es für eine Gesellschaft problematisch, wenn akademische Leistungen gewürdigt werden, dann aber Vorlesungen nicht stattfinden, Fußballspiele aber wieder mit Publikum, sodass die Lebenswirklichkeit von Studenten, welchen effektive finanzielle Unterstützung immer noch verwehrt wird, eben dann doch als nicht so wichtig erscheint. Frustration ist daher auf meiner Seite ein Dauerzustand. Pardon. Und wir haben noch Kira Kavol aus 33 aus Hamburg. Ich beobachte und kenne sowohl höchst verantwortungsbewusste Jugendliche, die sich ernsthaft um die Zukunft sorgen und penibel an ihre Corona-Regeln halten, als auch reichlich renitente ältere Herrschaften, die offenbar nicht bereit sind, auf ihre Reisen und ihren verdienten Wohlstandsruhestand zu verzichten. Und dann haben wir noch eine letzte von Frau Herrn Weber aus Oranienburg, der sagt, die Vernunft ist keine Pflicht der Jugend. Wir sollten die Jugendlichen nicht an die Pranger stellen und überhaupt die Jugendlichen gibt es eh nicht. Sehr individuell alles. Margot, wenn du mal schaust auf deine Situation und auf die Situation deiner Eltern, was würdest du sagen, wie steht ihr da im Moment?
Also ich glaube, dass ich auf jeden Fall mehr Sachen aufgeben musste als meine Eltern. Die mussten ein, zwei Urlaube absagen, die lange geplant waren. Und das war auch total traurig und ist auch echt blöd. Lässt sich aber wahrscheinlich nächstes Jahr nachholen. Im Vergleich dazu ich habe einen jüngeren Bruder, der war auch in den USA und hat da ein Auslandsjahr gemacht. Im Vergleich dazu mussten wir beide zurückkommen, kriegen diese Zeit nie wieder und können auch jetzt immer noch relativ eingeschränkt leben. Gleichzeitig geht es uns allen als Familie aber trotzdem gut und dafür bin ich auch dankbar.
Frau Gaub, Ihnen gehören die letzten 30 Sekunden. Was sagen Sie, ist Ihre Hauptforderung an die Gesellschaft, an Politik?
Jugendliche tatsächlich ernst zu nehmen, die Jugendphase als ganz wichtige Zeit im Leben, als sensible Zeit im Leben ernst zu nehmen und zu schauen, wie man das, was jetzt in der Sendung auch deutlich geworden ist, was Jugend ausmacht, woran wir uns als Erwachsene später erinnern, dass das, soweit es irgendwie geht, weiterhin möglich bleibt.
Ich bin jung und lebe mein Leben. Ist Corona nur ein Problem der Älteren? Das stand heute im Mittelpunkt unserer Sendung. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen, bei der Studentin Margot Wieseler und der Diplompsychologin Dr. Nora Gaub vom Deutschen Jugendinstitut in München. Herzlichen Dank beiden fürs Kommen. Und wir danken besonders natürlich auch Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre Anrufe und Mails. Falls Sie nicht zu Wort gekommen sein sollten, wie immer lesen wir gleich nochmal alles in der Redaktion nach. Und die Sendung zum Nachhören finden Sie wieder auf unserer Seite deutschlandfunk.de. In der kommenden Woche wird sich an dieser Stelle mein Kollege Sören Brinkmann mit dem Thema beschäftigen. Ich weiß, wo deine Familie wohnt. Dann steht im Mittelpunkt Wut und Hass gegen politisch Verantwortliche. Hier geht's jetzt weiter mit der Sendung Umwelt und Verbraucher. Und für heute verabschiedet sich von Ihnen Daniela Wiesler. Einen schönen, entspannten Tag wünsche ich Ihnen.